Der Fußballkommentator zum 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Schwerpunkte diesmal natürlich Bayer Leverkusen zu Gast beim 1. FC Köln zum Rhein-Derby. Die Bayern waren im Breisgau unterwegs beim SC Freiburg. Dortmund war bei Union Berlin. Die Wölfe empfingen den VfB Stuttgart und dann das interessante Verfolgerduell um Platz 6 zwischen Hoffenheim und Werder Bremen und RB Leipzig zu Gast in Bochum. Das sind doch auf jeden Fall mal die Höhepunkte, über die wir natürlich reden werden. Diese ganzen Spiele werden wir nochmal kurz aufarbeiten und beginnen mit dem Tabellenführer aus Leverkusen, der natürlich im Rhein-Derby auch klar zeigen wollte, wer die Macht am Rhein hat und nicht nur da, sondern auch in der Bundesliga. Und man muss sagen, das ist den Leverkusen dann sehr gut gelungen. Heute hat es ein Bayer gebraucht, das eher Geduld hat, konzentriert arbeitet und dann zusticht, wenn es am nötigsten ist. Warum war das so? Nun, die Kölner hatten eine harte Gangart von Anfang an. Die wurde dann auch schon bestraft nach 14 Minuten mit einer roten Karte, sodass sie sehr früh in Unterzahl agieren mussten. Aber auch da blieben sie hart am Mann. Es gab noch weitere 2 gelbe Karten für die Kölner in der ersten Halbzeit und eine für Bayer Leverkusen. Es war also auf jeden Fall etwas geboten. Die Kölner auch forsch, trotzdem nach vorne, auch in Unterzahl, später immer wieder mit gefährlichen Kontern. Da wäre auch immer mal wieder ein Tor möglich gewesen vom FC. Allerdings muss man aber auch sagen, dass man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass Bayer Leverkusen dieses Spiel nicht im Griff hätte. Immer, wenn es sein musste, konnten sie das Spiel beruhigen, hatten längere Ballpassagen und schnürten die Kölner auch teilweise am eigenen Strafraum ein, ohne jetzt mit der letzten Konsequenz auf das Tor zu gehen, wohl wissend, dass einfach noch genug Zeit da war. Der richtige Zeitpunkt war dann kurz vor der Pause in der 38. Minute, als die Kölner im Strafraraum nicht aufgepasst haben und Frimpong dann zur Stelle war und das 1:0 vor der Pause erzielt hat. Das war dieser erste Stich zur richtigen Zeit, zur Halbzeit, eine Führung mit reinnehmen, den Kölnern immer mehr die Hoffnung nehmen. Die aber in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, auch nochmal alles hineingelegt haben, eine super Torchance hatte. Der Ball geht an den Innenpfosten, springt dann wieder raus. Das ist halt, wenn man unten im Keller steckt, dann gehen die Dinger nicht rein. Auf der anderen Seite dann Leverkusen weiter sehr kontrolliert und konzentriert. Auch die Unruhe, die im Stadion aufkam, wo der ganze Anhang der Kölner dann nochmal mobil gemacht hat, Lärm gemacht hat, versucht hat, den FC nach vorne zu peitschen. Genau in diese Phase, kurz so 15, 16 Minuten vor Schluss, stachen dann die Leverkusener wieder zu, diesmal durch Grimaldo, und mit dem 2:0 war das Spiel dann gelaufen. Man hatte also ein Bayer Leverkusen gesehen, genau wie es heute gebraucht hat, mit dieser Geduld, mit dieser Gedankenschnelligkeit, mit dieser Fähigkeit, das Spiel zu beruhigen, wenn es sein musste. Und so hatte Bayer Leverkusen das Ganze wirklich ganz fest im Griff. Man kann auch sagen, sogar wenn Köln vielleicht ein Tor gemacht hätte, Bayer Leverkusen hat nicht im Vollgang gespielt, im Vollgas gespielt, im Hauptwaschgang, um es mal so auszudrücken. Das war eher kontrolliert, mit der Möglichkeit hochzuschalten, auch immer mit der Möglichkeit, Spieler von der Bank zu bringen, die noch Gamechanger sein können. Und da konnte Köln beim besten Willen nicht mithalten. Man kann sogar sagen, dass dieses Bayer Leverkusen, so wie es aktuell spielt, der Bundesliga sogar ein bisschen entwachsen ist. Es ist keine Mannschaft da, die mehr wie ein Spiel mit Bayer Leverkusen mithalten kann. Stuttgart spielt einen schönen Fußball, ist aber nicht so konstant wie Bayer Leverkusen. Ja, bei den Bayern läuft aktuell eh nicht so schrecklich viel zusammen. Und was man bei Borussia Dortmund im Moment sieht, hat auch nicht im geringsten etwas mit dem zu tun, was Bayer Leverkusen bietet, dieses Spektakel, dieses tolle Passspiel. Heute zum Beispiel können wir auch die Quoten mal hervorkramen. Man muss sich das mal vorstellen, über 90 Minuten hatte Bayer Leverkusen eine Passsicherheit von 92%. Das muss man sich mal vorstellen, von 100 Pässen kommen also 92 an. Dann hat Bayer Leverkusen über 800 Pässe gespielt in dieser Partie, während der erste FC Köln noch nicht mal auf 200 kam. Das ist einfach nur enorm. Gut, die 78% Ballbesitz kann man auch noch darauf schieben, dass Bayer Leverkusen in Überzahl gespielt hat. Aber trotzdem ist auch das ein sehr hoher Wert. Und allein diese Werte und auch die Statistik, 17:6 Torschüsse für Bayer Leverkusen und so weiter und so weiter. Man alle Statistiken schaut, ist nur eine einzige Statistik, die pro Köln ist, und das ist die Zweikampfquote. Die war bei den Kölnern bei 52%, und die zeigt auch ganz klar, was für ein Spiel das war. Auf der einen Seite eine Mannschaft, die klar dominiert hat, auf der anderen Seite ein FC, der alles reingeworfen hat, kämpferisch voll dagegen gehalten hat und toll gekämpft hat. Und das zeigt halt diese Kampfquote oder diese Zweikampfquote von sehr guten 52%. Ansonsten allerdings, muss man es so ehrlich sagen, war Bayer Leverkusen klar Chef in Köln-Müngersdorf und hat die Vormachtstellung am Rhein, um es mal so zu nennen, dann auch nochmal ganz kräftig unterstrichen. Am Ende also ein hochverdienter 2:0-Sieg für Bayer Leverkusen und ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft. Der FC darf sich tatsächlich berechtigte Hoffnungen machen, zumindest Platz 16 zu erreichen, wenn sie diese Leistung, wie jetzt auch gegen Bayer Leverkusen, bestätigen können. Es war keineswegs eine enttäuschende Leistung vom FC. Vor allem kämpferisch kann man den Kölnern absolut nichts vorwerfen. Auch haben sie immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen, was ihnen auch beinahe dann gelungen wäre. Sie hatten auch einiges Pech im Abschluss. Aber die Moral stimmt, dass man 15 Minuten vor Schluss in Unterzahl, nachdem man das 0:2 dann kassiert hat, ein bisschen die Kraft nachlässt, die Köpfe ein bisschen runtergehen. Da kann man den Kölnern definitiv keinen Vorwurf machen. Es war ein gutes Spiel vom FC, das Hoffnung macht, was dieses Erreichen von Platz 16 betrifft. Alles andere wird immer mehr utopisch, da Bochum zum Beispiel auf 15 auch schon 8 Punkte aber weg ist. Und das dürfte für die nächsten 10 Spiele dann nicht mehr aufzuholen sein. Eher muss der Blick noch ein bisschen in den Rückspiegel gehen. Mainz konnte wieder ein bisschen Boden gut machen mit einem 1:1 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Auch wenn man in Mainz natürlich lieber einen Sieg gehabt hätte, aber man ist an diesem Relegationsplatz dran. Man hat nur einen Punkt Rückstand auf den FC. Und das wird noch sehr spannend werden, was diesen Kampf um diesen Platz 16 betrifft. Gladbach dürfte mit dem Punkt in Mainz viel eher zufrieden sein. Sie wahren ihren Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Und es wäre überraschend, wenn die Gladbacher nochmal in Not geraten würden. Die Mainzer halt wieder auch die Torchancen. Es ist das leidige Thema. Das Spiel hätte auch gewonnen werden können. Am Ende steht dann halt eben nur ein Punkt. Und das wird in den Mainzer Köpfen auch als zu wenig gelten. Man hätte dieses Spiel schon ganz gerne gewonnen, um auch nochmal ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf zu setzen. Stattdessen halt diese Punkteteilung, die halt eher Mönchengladbach hilft, als dem FSV Mainz 05. Ja, dann kommen wir zu den Bayern. Und die waren in Freiburg unterwegs und sie taten sich wieder mal schwer. In den ersten 30 Minuten waren sie gar nicht auf dem Platz. Da dominierte der SC Freiburg nach Strich und Faden. Und es war eigentlich ein Wunder, fast schon lächerlich, dass Freiburg nur 1:0 führte nach 30 Minuten, nachdem die Bayern sehr konfus gespielt haben, man eigentlich nicht erkennen konnte, was für eine Taktik da jetzt auf dem Platz gespielt werden sollte. Ein regelrechter Hühnerhaufen, niemand wusste, wo er spielen sollte, Fehlpässe am laufenden Band, und so kamen die Freiburger vor allem über links immer wieder vors Tor von Manuel Neuer, immer wieder wurde es gefährlich. Und die Bayern konnten sich bei den Freiburgern und bei Manuel Neuer bedanken, dass es nach 30 Minuten nur 0:1 stand. Danach wurde es etwas stabiler, der Ausgleich gelang. In der zweiten Hälfte war es dann ein kleines Stück sogar noch besser. Da konnte man das Spiel dann auch drehen. Aber so wie man bei Bayer Leverkusen das Gefühl hatte, dass sie dieses Spiel in Köln nie aus der Hand geben würden, so hatte man in Freiburg das Gefühl, dass die Bayern dieses Spiel nie richtig in den Griff bekommen haben. Sie haben wohl Phasen gehabt, wo sie mehr Druck gemacht haben, wo sie auch einige Torchancen haben liegen lassen. Aber auf der anderen Seite hatte Freiburg immer wieder diese Nadelstiche, diese Möglichkeiten. Man hatte immer dieses Gefühl, da könnte für Freiburg noch was gehen. Und das passierte dann auch in der Nachspielzeit. Nachspielzeit Höhler mit einem Traumtor zum 2:2 Ausgleich. Nicht in der Nachspielzeit, kurz vor Schluss, wollen wir es nicht zu dramatisch machen. Auch danach liefen die Bayern eher kopflos nach vorne und schafften es nicht mehr, dieses Spiel doch noch zu ihren Gunsten zu entscheiden. Und das sind natürlich dann Punktverluste, die völlig unnötig sind und die auch nicht dazu beitragen, dass man in München noch große Hoffnungen sich kann machen, die Meisterschale ein weiteres Mal da in München zu behalten. Nein, das wird sehr, sehr schwer. Und wenn man dann Thomas Tuchel auch noch hört nach dem Spiel, ja, wir haben Dinge gespielt, über die haben wir nie gesprochen, die haben wir auch nie trainiert, dann sagt das eigentlich alles aus über die aktuelle Saison beim FC Bayern München. Macht es wirklich Sinn, dass Thomas Tuchel bis Saisonende da bleibt? Aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn. Auch viele anderen Medien sind der Meinung, dass das keine gute Entscheidung ist. Nun mache ich natürlich meine Meinung nicht von denen der Medien abhängig, aber hier bin ich dann auch mal genau der gleichen Meinung, dass man Thomas Tuchel eher einen Gefallen gemacht hätte, wenn man ihn jetzt kurzfristig beurlaubt hätte, weil die Mannschaft ja ganz offensichtlich auch nicht vorhat, das zu spielen, was der Trainer vorgibt. Das hat man auch sehr gut gesehen. Nach den ersten 30 Minuten und auch später wirkte das absolut nicht standfest, sehr wackelig, die Bayern. Und so muss man sagen, eigentlich die logische Konsequenz, dass dieses Spiel nicht gewonnen wurde. Ja, und wie ich es schon im Spezialpodcast gesagt habe oder auch im Blog schon angedeutet habe, haben die Bayern eigentlich ja schon, der Vorstand und auch die Bosse schon längst kommuniziert, dass man diese Saison eigentlich abgehakt hat. Weil nur das erklärt, dass Thomas Tuchel noch da ist. Meisterschaft ist wohl weg, DFB-Pokal schon länger. Und wenn man das Spiel in der Champions League gegen Lazio Rom in Rom, das Hinspiel vom Achtelfinale gesehen hat, dann gibt es auch wenig Hoffnung nur, dass die Bayern die Champions League gewinnen. Also kann man wirklich sagen, dass in München diese Saison schon abgehackt wurde und dass man deswegen das dann jetzt auch irgendwie noch toleriert. Wie lange man das noch toleriert, das sei dahingestellt. Alles hängt jetzt natürlich auch davon ab, wie die Münchner zu Hause im Rückspiel gegen Lazio Rom auftreten werden, wie die nächsten Auftritte in der Bundesliga sein werden. Dann könnte es sein, dass man sich dann doch noch eines Besseren in München besinnt und Thomas Tuchel dann eigentlich erlöst, muss man schon fast sagen, und ihn früher aus seinem Vertrag entlässt. Und ja, dann halt bis zum Sommer das so halt so durch irgendwie bringen muss. Und dann muss natürlich in München was passieren, egal wer der Trainer wird, egal welche Spieler da kommen. So kann es natürlich nicht weitergehen. Das ist nicht der Anspruch des FC Bayern München. Für den SC Freiburg ist es ein Bonuspunkt, auch wenn man natürlich es auch ein bisschen negativ sehen könnte. Es ist das 6. Spiel hintereinander ohne Sieg. Aber da wird man gegen die Bayern jetzt nicht zu viel enttäuscht sein. Diesen Punkt nimmt man gerne mit. Er ist hochverdient. Freiburger haben gut gekämpft, haben gut dagegen gehalten. Mit ein bisschen Glück hätten sie dieses Spiel sogar gewinnen können, vor allem wenn sie in den ersten 30 Minuten ihre Torchancen besser genutzt hätten. Für die Breisgauer bleibt es eine relativ ruhige Saison. Es geht nach vorne, könnte vielleicht noch was geben, aber langsam wird es auch eng, weil Frankfurt hatte ja heute gewonnen. Ansonsten wird es wohl irgendwo zwischen 7 und 10 werden im Breisgau. Und da muss man auch gucken, ob Christian Streich dann noch weitermachen will. Das weiß man ja auch nicht immer. Eine Entlassung, davon kann man nicht ausgehen. Wenn einer das Verhältnis beendet, dann ist es Christian Streich. Und ja, der sagt ja auch immer, jedes Jahr wird er sich neue Gedanken machen und dann werden wir sehen, ob es mit Christian Streich weitergeht. Den Freiburgern wäre es auf jeden Fall zu wünschen. Dann gucken wir nach Berlin, wo Union Berlin Borussia Dortmund empfangen hat. Die Dortmunder haben das Spiel am Ende mit 2:0 gewonnen. Allerdings ohne wieder spielerisch oder taktisch in irgendeiner Form zu überzeugen. Allerdings muss man diesmal den Dortmundern zumindest zugutehalten, dass sie das Kampfspiel von Union angenommen haben, dagegen gehalten haben und auch am Ende doch verdient mit 2:0 gewonnen haben. Warum verdient? Weil sie dann doch die besseren Chancen haben und in allem gesehen auch die bessere Mannschaft waren. Beim 2:0 durch Marzen muss ich sagen, das hätte ich auch weiterlaufen lassen. Er berührte mindestens genauso viel den Ball wie den Spieler und wir sind ja immerhin bei einer körperbetonten Sportart. Da kann man nicht jeden Körperkontakt vermeiden und will man auch nicht. Und dann kann man solche Szenen eigentlich auch gar nicht abpfeifen. Das war kein Foul, das man unbedingt pfeifen musste. Ich sah es nicht als Foul und von daher kann man sagen, dass man das ruhig durchwinken kann. Und ja, Madsen macht das dann gut, bleibt ruhig vor dem Union-Keeper Renault und macht dann das 2:0. Überhaupt Renault muss man wirklich hervorheben in den letzten Wochen, Monaten. Der Rückhalt für Union Berlin, der Garant für einige Punkte, auch wieder gegen Borussia München, Borussia Dortmund. Mit vielen tollen Paraden hat er noch das 1:0 lange festgehalten, bis dann kurz vor der Pause die Dortmunder dann zum verdienten Ausgleich kamen. Durch ein Traumtor von Adeyemi, der diesmal wirklich eine gute Partie gespielt hat. Immer wieder haben die Unioner Dortmund versucht, unter Druck zu setzen. Gelang nicht immer, aber immer wieder hatten sie die Möglichkeit, auch vors Tor zu kommen, auch eventuell einen Treffer zu landen. Aber im Endeffekt hat sich Borussia Dortmund aufgrund der höheren oder besseren Klasse dann am Ende mit 2:0 durchgesetzt, ohne allerdings spielerisch und taktisch zu überzeugen. Und dass Edin Terzic dann immer noch meint, dass irgendjemand ihm trotzdem auf die Schulter klopfen müsste, ist für mich eher unverständlich, wenn er sich dann beschwerte, dass es keine Anerkennung für diese Siege gibt. Und die gibt es auch zu Recht nicht. Warum? Weil das spielerisch und taktisch einfach nichts ist. Das sieht nach nichts aus. Da ist es oft so, dass man froh sein kann, wenn der Gegner nicht so voll dagegen hält oder auch einfach spielerisch und technisch unterlegen ist und deswegen Borussia Dortmund nicht wirklich in Gefahr bringen kann. Aber alles in allem ist das natürlich einfach viel zu wenig weiterhin für den BVB, der die letzten Wochen auch wieder nicht überzeugt hat. Man ist natürlich jetzt gespannt, wie das alles jetzt noch so weitergeht, wenn jetzt die Brocken noch kommen. Sie haben ja noch die Bayern, sie haben ja noch Leverkusen, sie haben ja noch Stuttgart und so weiter und so fort. Also das wird eine ganz enge Kiste, was die Champions League betrifft. Aber das muss man in Dortmund erlassen. Die meisten dieser Spiele gewinnen sie. Außer jetzt natürlich diese Katastrophe von letzter Woche gegen die TSG Hoffenheim. Daheim 2:3. Es bleibt unverständlich. Dann aber jetzt wieder der Sieg an der alten Försterei, wo man das Kampfspiel angenommen hat. Aber auch in Dortmund muss sich unbedingt etwas tun. Ich bleibe dabei, dass da auch die Diskussion über den Trainer nicht ausfallen darf oder dass man jetzt nicht in Dortmund sagen sollte, ja, wir sind trotzdem zufrieden mit der Saison. Man darf mit dieser Saison nicht zufrieden sein. Wenn es am Ende Platz 4 wird, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Nur es wird sehr, sehr schwer, mit dieser Art zu spielen, gegen die Top-Mannschaften diesen vierten Platz zu verteidigen. Vor allem mit einem RB Leipzig im Rücken, die dranbleiben, auch wenn sie nicht immer überzeugen. Aber diesmal haben sie überzeugt in Bochum, nach Rückstand ruhig geblieben und hinten raus ihre Klasse dann auch ausgespielt, die individuelle Klasse auch ausgespielt und den Bochumern noch 4 eingeschenkt und dann mit diesem 4:1-Sieg weiterhin an Borussia Dortmund dran. Es ist auch nicht so einfach in Bochum 4 Tore zu machen. Von daher kann man wirklich sagen, dass RB Leipzig da eine sehr gute Leistung gebracht hat. Ja, kommen wir noch mal kurz zu Union Berlin. Die haben sich wirklich gesteigert, seit Nenad Bjelica da ist. Und ja, das kommt nicht von ungefähr. Die Mannschaft konnte auch kaum noch schlechter spielen, als sie in den Wochen, Monaten davor gespielt hat. Aber jetzt ist das alles wieder ein bisschen ausgeglichener in Berlin. Union ist zwar immer noch weit entfernt von der Art zu spielen, wie in den letzten beiden Saisons, vor allem in der letzten Saison, aber die Abstiegsängste und Nöte dürften einigermaßen vertrieben sein. Man muss gucken, dass man die letzten 10 Spiele noch ruhig runterkriegt, noch ein paar Punkte sammelt. Dann dürfte das Abstiegsthema aber auch in Berlin gegessen sein. Bei Borussia Dortmund, wie gesagt, wird es nochmal interessant zu sehen, ob sie diesen vierten Platz auch halten können, wenn die dicken Brocken kommen. Und ich bleibe dabei der Meinung, dass spätestens am Ende der Saison man sich in Dortmund Gedanken machen muss, wie es weitergehen soll, wie man den Kader eventuell ein bisschen umstellen kann und ob man auf der Trainerposition noch nicht besser beraten wäre, etwas zu tun. Überhaupt keine Trainerprobleme gibt es aktuell in Stuttgart. VfB Stuttgart läuft einfach weiter und rollt und rollt und rollt. Und auch in Wolfsburg gab es einen 3:2-Sieg, der am Ende auch verdient war. Ab und an hat man gemerkt, dass bei den Stuttgartern ein bisschen die Kräfte nachlassen. Dann kamen die Wölfe wieder besser auf. Und dann wurde es manchmal auch ein bisschen enger für den VfB, aber in den entscheidenden Phasen waren die Stuttgarter einfach die bessere Mannschaft, hatten auch die besseren Spieler in ihren Reihen, allen voran Guirassy, der als Doppeltorschütze wieder präsent war, auch Verantwortung beim Elfmeter übernommen hat, bei diesem 2:0. Auch durch den Anschlusstreffer haben sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben das 3:1 gemacht. Auch nach dem 3:2 stand der VfB Stuttgart gut und brachte diesen Sieg über die Zeit. Man muss sagen, es ist auch sehr impressionant, wie reif diese Mannschaft auftritt, wie sie mit komplizierten Situationen klarkommt. Die letzten Wochen haben es gezeigt. So diese Siege in Darmstadt, sogar das Unentschieden gegen Köln, dass man dann noch irgendwie dann über die Zeit kriegt, dass man das dann nicht als negativ Erlebnis gewertet haben möchte, sondern das auch positiv alles sieht. Und man kann wirklich sagen, dass man dem VfB Stuttgart dieses Erreichen der Champions League, weil das muss jetzt einfach das Ziel sein, absolut gönnt, weil sie halt die Mannschaft ist, die neben Bayer Leverkusen den schönsten Fußball zeigt. Einige träumen jetzt davon, eventuell auch noch Platz 2 vielleicht zu erreichen, aber das ist natürlich kein Muss, weil auch Platz 2 Vizemeisterschaft ist eigentlich kein Titel und Platz 2 berechtigt ja auch nur zur Teilnahme an der Champions League. Deswegen sollte sich der VfB einfach nur darauf konzentrieren, weiter diesen Abstand zu halten zu Platz 4 und 5. Und das sieht ja im Moment gut aus. 6 Punkte Vorsprung sind es immerhin auf Borussia Dortmund, 7 auf RB Leipzig und es sind noch 10 Spiele. Das riecht nach Champions League in Stuttgart. Auch interessant, wie sich Sebastian Hoeneß zu den Gerüchten geäußert hat, dass er eventuell ein Kandidat bei Bayern München wäre. Er hat gemeint, sein Onkel hätte ihn schon länger nicht mehr angerufen. Und wenn er anrufen würde, dann würde es um andere Dinge gehen als um den FC Bayern. Und das wollen wir einfach mal so stehen lassen. Diese ganzen Spekulationen, die ins Kraut schießen, werden uns sowieso begleiten bis in den Sommer hinein, bis dann endgültig die Entscheidung steht, wer in München denn für Thomas Tuchel übernehmen wird. Sebastian Hoeneß kann sich ruhig weiter auf den VfB Stuttgart konzentrieren und darf sich wohl auch nächste Saison auf die Champions League freuen. Ja, wir haben es schon kurz erwähnt, auch RB Leipzig ist da noch im Spiel. Natürlich die Möglichkeit, dass Platz 5 reicht, wird langsam auch ein bisschen kleiner durch die vielen Niederlagen jetzt international, sodass es für RB Leipzig eigentlich darum geht, den Borussia Dortmund noch abzufangen. Und vom Restprogramm her ist diese Chance auch gar nicht mal, die Möglichkeit gar nicht mal so schlecht, dass RB da vielleicht noch an Borussia Dortmund vorbeiziehen kann. Dann hatten wir die Eintracht aus Frankfurt, die tatsächlich mal wieder einen Sieg gelandet hat. Und das ist lange her gewesen jetzt. Aber gab es diesen Sieg in Heidenheim, wenn auch ein bisschen glücklich zustande gekommen? Auch ein Platzfehler begünstigte die Führung der Frankfurter Eintracht, die am Ende doch recht glücklich mit 2:1 gewinnt. Aber ich denke, dass das in Frankfurt keinen interessieren wird. Wichtig ist einfach nur, dass man endlich mal wieder 3 Punkte erspielt hat. Das ist auch natürlich auch gut für die Moral. Das stärkt natürlich auch Dino Topmöller und seinem Team ein bisschen den Rücken und die Frankfurter dann ein bisschen durchatmen können, haben auch weiterhin guten Vorsprung von 5, 6 Punkten immer noch auf Platz 7, sodass auch da die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, dass auch nächstes Jahr internationaler Fußball in Frankfurt gespielt werden kann. Spielerisch ist das natürlich immer noch alles viel zu wenig. Da muss mehr kommen. Die Mannschaft, wie gesagt, wir haben es so oft erwähnt, ist im Umbau und ja, muss halt irgendwie jetzt zusammenwachsen. Mal sehen, ob Dino Topmöller das noch so hinbekommt, wie es sein muss. Sonst gibt es auch da im Sommer weitere Diskussionen, wie es bei der Eintracht weitergehen soll. Und da sind wir dann nochmal bei dem Spiel von VfB Stuttgart in Wolfsburg, weil auch in Wolfsburg muss man sich weiterhin Fragen stellen. Niko Kovac hat sich über die Schiedsrichterleistung beschwert, ob zu Recht, das sei dahingestellt. Aber Niko Kovac dürfte eigentlich genug mit der Leistung der eigenen Mannschaft zu tun haben, auch wenn die Wölfe wieder jetzt nicht vollends enttäuscht haben gegen den VfB Stuttgart. Aber es fehlt immer dieses Quäntchen, diese paar Zentimeter, die es bräuchte, um bessere Resultate zu erzielen. Und das kriegt Niko Kovac einfach nicht hin. Der VfL Wolfsburg dümpelt im Tabellenmittelfeld und ist mit VfL Bochum, der auf Platz 15 liegt, mit 25 Punkten punktgleich. Okay, es sind 8 Punkte auf den Relegationsplatz. Es wird wohl nicht mehr eng werden für die Wölfe, aber das kann nicht der Anspruch sein. Wir haben es so oft erwähnt und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, wie die Saisonanalyse in Wolfsburg ausfallen wird. Und wie man mit Niko Kovac erfahren möchte, möchte man weiterhin mit ihm arbeiten, in der Hoffnung, dass es nächste Saison besser wird? Oder nimmt man sich jemand anders ins Visier, um diese Mannschaft zu dem zu bringen, was sie eigentlich in der Lage sein sollte zu leisten? Auch mit dem ganzen Budget, dem Sponsor Volkswagen, dem Rücken muss da mehr kommen als Platz 12, 13, 14 oder 15. Das ist sehr, sehr, sehr enttäuschend aus Wolfsburger Sicht. Und Niko Kovac wird da bestimmt irgendwann auch mal zum Rapport müssen. Und dann kann es auch schon mal sein, dass da die Noten für Niko Kovac und sein Team dann nicht so gut ausfallen werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde für die Wölfe. Ja, dann kommen wir zu Werder Bremen und die TSG Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim ist im Moment Maxi Bayer, kann man sagen. Wieder ist er der Matchwinner, wieder macht er 2 Tore und Hoffenheim gewinnt das Spiel am Ende auch verdient mit 2:1 gegen Werder Bremen. Nicht nur wegen der Bayer-Tore, sondern auch, weil sie auch ein gutes Spiel hinlegten, auch mannschaftlich geschlossen spielten, auch weiter stark blieben, als Marius Bülter dann mit Gelb-Rot vom Platz musste. So verdiente sich die TSG diesen 2:1 Heimsieg. Aber was ist mit diesem Maximilian Meyer bloß los? Der ist so richtig on fire. 2 Tore gegen Borussia Dortmund, 2 Tore jetzt auch zu Hause gegen Werder Bremen. Das sind wirklich gute Zahlen. Und er hat diese Saison ja auch insgesamt jetzt 12 Tore und 6 Vorbereitungen. Das sind Zahlen, die sich sehen lassen. Das sind 18 Scorerpunkte. Aktuell ist er der formstärkste deutsche Stürmer. Ja, und da sind wir dann auch kurz beim Thema Nationalmannschaft. Maxi Bayer, sollte er auf die Liste von Julian Nagelsmann? Nun, der Fußballkommentator sagt ja, auf jeden Fall. Die Begründung ist sehr einfach. Es gibt nicht viele gute Mittelstürmer in Deutschland und es kann nicht alles nur auf den Schultern von Niklas Füllkrug ruhen. Deswegen ist es gut, dass da jemand Neues auftaucht, ein 21-Jähriger, der dann auch diese Unbefangenheit mit sich bringt, diese Schwerelosigkeit, die die Jugend halt mit sich bringt. Und er könnte da wirklich einen Schub geben, ein belebendes Element in der Nationalmannschaft, im Sturm, dass er treffsicher ist, sieht man ja. Er ist auch sehr stark in der Box, hat man vor allem auch gegen Borussia Dortmund gesehen. Er traut sich auch einfach mal abzuziehen, wie er es heute gegen Werder Bremen gemacht hat. Dann wird der Ball auch mal abgefälscht und landet im Tor. Und Maxi Bayer ist da jetzt so voll drin, so voll motiviert und so gut fokussiert auch, dass Julian Nagelsmann das unbedingt nutzen sollte, jetzt in den Länderspielen im März ihn zu testen und dass er ihn eventuell auch direkt dann zur Euro im Sommer mitnimmt. Also ich, der Fußballkommentator, auf jeden Fall bin dafür, dass Maximilian Bayer bei der Europameisterschaft dabei ist. Die Entscheidung liegt natürlich bei Julian Nagelsmann. Ja, Werder Bremen jetzt ein bisschen mehr wieder auf den Boden der Realität zurückgekommen. Eine weitere Niederlage nach einem siegloses Spiel, sagen wir eher so, nicht eine weitere Niederlage, aber eine Niederlage, die verdient ist, obwohl Bremen gekämpft hat. Sie hatten die Möglichkeiten, wieder ranzukommen, aber am Ende war die TSG Hoffenheim einfach diesen Ticken besser und gewann mit 2:1. In Bremen wird man trotzdem nicht unzufrieden sein. War auch nicht sehr realistisch, davon zu träumen, eventuell noch Platz 6 anzugreifen. Viel wichtiger ist, dass man mit dem Abstieg wohl in dieser Saison nichts mehr zu tun bekommt und man versuchen sollte, diese Saison so gut wie möglich zu Ende zu spielen und dann eine dritte Saison hintereinander in der Bundesliga dann eben zu erleben. Und das hat man in Bremen am Anfang der Saison ja eher skeptischer gesehen. Da waren viele Stimmen da, die gesagt haben, wir spielen bis zum Schluss um den Klassenerhalt. Ole Werner kriegt das nicht hin, er hat keinen Plan. Ich habe das auch gesagt, ganz ehrlich gesagt, dachte ich auch, dass Ole Werner einer der Trainer ist, die uns in dieser Saison mit einer Entlassung begrüßen. Es war aber nicht so. Es ist stabil, was er zeigt. Die Kritik an ihm ist auch mittlerweile eher verstummt. Und das auch zu Recht, weil Werder Bremen einen passablen Fußball bietet und vor allem die nötigen Punkte holt. Ja, dann kommen wir noch mal zu Hoffenheim gegen Hoffenheim, Heidenheim. Jetzt fange ich auch schon an. Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Ja, die Heidenheimer werden natürlich nicht so froh sein über diese unnötige Heimniederlage. Sie waren sogar das bessere Team. Dann natürlich dieser blöde Platzfehler, der dieses 0:1 begünstigte. Und Heidenheim muss sich auch nicht grämen, hat wirklich wieder eine gute Leistung gebracht. Auch für die Heidenheimer geht es eigentlich mehr oder weniger darum, diese Saison jetzt einigermaßen ruhig runter noch zu spielen und sich dann freuen dürfen auf eine zweite Saison. Das hat Frank Schmidt großartig mit dieser Mannschaft hinbekommen. Und nichts, was jetzt noch kommt, könnte dies schmälern. Und ich bleibe dabei, dass Heidenheim die Überraschung, wenn nicht die Sensation der Saison ist und dass sie in der Bundesliga bleiben und auch nächstes Jahr dann einen zweiten Versuch in der Bundesliga starten können. Und man merkt auch, diese Mannschaft hat sich an das Bundesligaspiel gewöhnt. Sie sind ein unangenehmer Gegner, haben ihren Weg gefunden, haben ihre Spieler, wie Niklas Beste und einige andere auch Kleindienst, die auch in der Bundesliga eingeschlagen haben. Und das ist ein guter Weg für die Heidenheimer. Und so ist es auch wohlverdient, wenn sie am Ende die Klasse halten. Ja, bei Darmstadt 98 ist man momentan ganz, ganz weit weg, was den Klassenerhalt betrifft. Dieser Offenbarungseid beim 0:6 gegen nicht Bayern München, nicht Bayer Leverkusen, nicht Borussia Dortmund oder Leipzig, sondern gegen den FC Augsburg geht man mit 0:6 unter. Zur Pause stand es schon 0:5 und es ist eigentlich nur den Augsburgern zu verdanken, dass sie Gnade vor Recht ergehen ließen und es bei einem 6:0 beließen. Es hätte eigentlich noch viel schlimmer kommen können für die Spieler von Darmstadt. Und da lief einfach gar nichts zusammen. Vom Torwart bis zum Stürmer lief nichts, haarsträubende Fehler, fast, man kann schon fast von Eigentoren sprechen. Von Schuhen bis vorne, Skarke, da lief nichts. Und die Augsburger waren doch relativ erbarmungslos. Vor allem in der ersten halben Stunde haben sie die Situation ausgenutzt, um mit 0:5 zu führen. Dann kam noch das 0:6. Demirovic mit 2 Toren. Feiertag für die Augsburger. Das passiert auch nicht so oft. Ist auch ein Rekord. 6:0 haben sie noch nie in der Bundesliga gewonnen. Auch das etwas Neues, aber für Darmstadt. Das tut mir leid, aber solche Auftritte zeigen ganz klar, dass die Mannschaft nicht stark und stabil genug ist für die erste Bundesliga, vor allem gegen Gegner wie Augsburg, die eigentlich zu den Gegnern gehören, gegen die man versuchen muss, Punkte zu sammeln, wenn man in der Bundesliga bleiben möchte. Und das gelang dann diesmal überhaupt nicht. Und es war wirklich eine sehr enttäuschende Leistung. Es war erschreckend, wie schwach Darmstadt aufgetreten ist. Auch Thorsten Lieberknecht, dem ist nicht viel eingefallen zu diesem grottigen Spiel. Ja, man muss wirklich sagen, also es würde an ein Wunder grenzen, wenn Darmstadt 98 nicht einer der beiden Direktabsteiger wird. Das Publikum ist zu loben. Darmstädter Fans hatten ihre Mannschaft oder haben ihre Mannschaft trotz der deutlichen Niederlage gefeiert und gestützt. Und das ist auch richtig so. Es ist ja natürlich nicht so, dass Darmstadt dann mit Absicht 0:6 verliert. Wenn man natürlich so einen schlechten Start hat, dann sind die Köpfe auch schnell mal runter. Wenn man nach einer Viertelstunde, 20 Minuten schon 3:0 hinten liegt, dann kann sowas schon mal passieren, ist auch schon mal ganz anderen Mannschaften passiert. Deswegen schwamm drüber und versuchen es besser zu machen. Allerdings, wie gesagt, das zeigt aber auch diese mangelnde Klasse, diese mangelnde Qualität. Und deswegen, wie gesagt, wird es wohl ein einjähriges Intermezzo der Darmstädter in der Bundesliga sein und nächste Saison wohl eher wieder zweite Bundesliga. Wobei natürlich ist nichts ausgeschlossen. Es sind aktuell 4 Punkte Rückstand auf Platz 16. Die kann man noch aufholen, aber man fragt sich so langsam, gegen wen Darmstadt eigentlich überhaupt noch Spiele gewinnen möchte, wenn es schon nur zu einem 0:6 gegen den FC Augsburg reicht. Die Augsburger, die ich ehrlich gesagt weiter unten in der Tabelle gesehen hatte, auch so um 15, 16, spielen eine stabile Saison seit dem Trainerwechsel und dürften mit dem Abstieg in dieser Saison auch gar nichts mehr zu tun haben. Ja, das waren eigentlich diese Höhepunkte, die wir dieses Wochenende in der Bundesliga haben. Es sind einige Dinge, die wir auch weiter beobachten werden, zum Beispiel die Entwicklung mit Thomas Tuchel. Wir werden auch sehen, wie sich das auch bei Bayer Leverkusen weiterentwickelt. Jetzt fängt es ja auch in der Europa League wieder an. Die Doppelbelastung ist wieder da gegen Karabakh. Sie haben noch das nicht Nachholspiel. Sie haben ihr Halbfinale im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Es sind 3 Titel in dieser Saison absolut möglich und wir sind wirklich da weiter mit am Ball. Ja, dann nochmal in eigener Sache. Ja, nochmal vielen Dank, dass ihr diesem Podcast immer wieder zuhört. Auch vielen Dank für das Mitmachen im Blog. Und ich betone es noch einmal, ich möchte da niemanden persönlich angreifen im Blog. Ich möchte auch nicht immer Recht haben. Andere Leute haben auch Recht. Eigentlich hat jeder Recht, mit seinem Standpunkt oder seinen Standpunkt zu vertreten. Und deswegen ist die Seite auch da. Allerdings ist es ja auch verständlich, dass ich meine Meinung, wenn es nicht jetzt frappierend ist, auch nicht unbedingt ändere. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit mir diskutieren kann. Ihr seht ja, dass das immer wieder möglich ist und es macht auch Spaß, mit euch zu diskutieren. Und es ist auch klar, dass es dann auch mal Meinungsunterschiede gibt oder auch Diskussionen. Das gehört einfach so dazu. Ja, ihr Lieben, deswegen will ich es heute auch nicht länger machen, als es sein muss. Möchte noch darauf hinweisen, dass ich Ende nächster Woche in Urlaub bin für eine Woche mit meiner Frau und ich da auch versprochen habe, dass der Fußballkommentator dann auch ein bisschen Urlaub macht. Das heißt, so ab nächste Woche Freitag für so eine gute Woche müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr ein bisschen weniger von mir hört. Ich weiß auch nicht, ob ich den Podcast liefern kann nächste Woche. Auch das steht noch in den Sternen. Ihr möget mir verzeihen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, einen schönen Wochenbeginn. Und wir lesen uns im Blog, ansonsten eben halt in den nächsten Tagen dann halt wieder im Podcast oder wann es dann halt wieder um die Bundesliga geht. Für jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis demnächst, euer Fußballkommentator. Ciao.